steht in 1. Korinther 12, Vers 1 und dann die Verse 4 bis 11. Viele Gaben, ein Geist. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit lassen. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen Glaube, in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will.
Ja, absolutes Privileg, heute Morgen hier zu sein und euch so ein Stück in die Wahrheit Gottes mit hineinzunehmen. Und mein Predigtthema ist über die wichtigste Gabe des Geistes und wie man sie einsetzt. Und jetzt würde ich gerne in euren Gedanken hineinlesen können. Wahrnehmen, was habt ihr jetzt gerade gedacht? Wo setzt ihr gerade den Haken? Was ist für euch so die wichtigste Gabe des Geistes? Paulus, der nennt in seinen Briefen, wenn man alles zusammennimmt, so circa 21 Gaben, die Gottes Geist gibt. Und diese umfangreichste Liste, wo er das ausführt, haben wir vorhin gerade vorgelesen bekommen, die steht in 1. Korinther 12. Und dort macht er diese Aufzählung. Er sagt, die Gaben, die vom Geist kommen, Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Glaube, Gabe gesund zu machen, Kraft Wunder zu tun, prophetisches Reden, Gabe Geister zu unterscheiden, mancherlei Zungenrede und die Gabe Zungenrede auszulegen. Tja, und hinter welcher Gabe würdet ihr denn jetzt den Haken machen? Welche ist jetzt für euch, wäre die wichtigste? Aber bevor ich jetzt die Frage beantworte, welches jetzt die wichtigste Gabe für Paulus ist, möchte ich erstmal die Frage beantworten, wozu denn Geistesgaben überhaupt? Also, wozu gibt Gottes Geist Gaben in seine Gemeinde? Wozu Geistesgaben überhaupt? Und für die Antwort auf diese Frage möchte ich euch mit hineinnehmen in eine Szene. Jesus ist mit seinen Jüngern beim Essen. Das tut er immer wieder, kann man immer wieder lesen. Die Szene, die ich aber jetzt euch zeigen möchte, steht in Apostelgeschichte 1, 4 bis 5. Jesus ist wieder mit seinen Jüngern beim Essen, aber es ist ein Essen der ganz besonderen Art. Denn diese Szene, Apostelgeschichte 1, 4 bis 5, beschreibt Jesus, nachdem er gekreuzigt worden ist und nachdem er auferstanden ist. Und diese Szene beschreibt gleichzeitig so die letzten Minuten von Jesus auf diesem Planeten, bevor er dann entrückt wird, weggenommen wird. Und man kann hier schon wahrnehmen, das sind jetzt die letzten Worte, die Jesus an seine Jünger sagt. Also was jetzt kommt, ist wichtig, hat Bedeutung. Und was er sagt, das ist Folgendes. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und was es jetzt mit dieser Verheißung auf sich hat, also das wozu? Wozu sollen die Jünger denn jetzt mit dem Heiligen Geist getauft werden? Das sagt Jesus dann auch, und zwar in Vers 8. Ihr aber werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Jesus sagt hier, erstens, bleibt in Jerusalem, bis ihr diese Gabe empfangen habt. Zweitens, diese Gabe des Geistes, die ist Kraft in euch. Und drittens, Diese Kraft des Heiligen Geistes in euch wird euch befähigen, fähig machen, meine Zeugen zu sein in dieser Welt. Angefangen in Jerusalem bis an die Enden dieser Welt. Und was Jesus hier seinen Jüngern ankündigt, das ist ja etwas, was er selber erlebt hat. Erst als Jesus selbst mit dem Heiligen Geist getauft wird, startet er in seine Mission. Kann man nachlesen, Matthäus 3, 13 bis 17, da wird das beschrieben. Vorher war er Zimmermann, vorher war er Handwerker. Und in Apostelgeschichte 10, 38, da kann man nachlesen, wie dann die Wirkung ist dessen, was Jesus tut. Dort steht, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligen Geist und Kraft. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Und hier kann ich etwas Besonderes wahrnehmen, dass das, was Jesus getan hat, die Heilungen, die Wundertaten, das Austreiben von Dämonen und alles, was er getan hat, war er fähig aufgrund des Geistes, der in ihm war. Die Kraft und Befähigung kam vom Heiligen Geist. Steht Jesus von Nazareth, gesalbt mit Heiligen Geist und Kraft. Und jetzt sagt Jesus seinen Jüngern, dass sie warten sollen in Jerusalem, bis sie ausgerüstet werden mit dieser Kraft. Also exakt mit der Kraft, mit der auch Jesus selber ausgerüstet worden ist. Und diese Kraft in den Jüngern wird sie dann befähigen, Zeuge zu sein in dieser Welt. Und Zeuge sein, das ist ja auch unsere Aufgabe von jedem Einzelnen, aber auch wir als Gemeinde. Aber dieses Zeuge sein, das funktioniert eben nicht aus eigener Kraft und Stärke und Fähigkeit und was auch immer, sondern Zeuge sind wir und können wir sein in dieser Welt aufgrund dessen, was Gottes Geist uns gibt. Und was ist jetzt mit diesen Geist auf sich hat und mit diesen Gaben, die Gottes Geist gibt, darüber lehrt jetzt Paulus in seinen Briefen. Und am ausführlichsten tut er das eben im ersten Korintherbrief, in Kapiteln 12, 13 und 14. Und Paulus, der steigt in diese ganze Thematik ein mit 1. Korinther 12, Vers 1. Er schreibt, über die Gaben des Geistes aber will ich euch, Brüdern und Schwestern, nicht in Unwissenheit lassen. Und das Megawort, was Paulus hier jetzt verwendet, ist dieses Wort Unwissenheit. Vielleicht erinnert sich einer oder der andere von euch an diese Verse, in diesen Vers in Hosea 4, Vers 6, da steht, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Wenn du also etwas nicht weißt, kannst du dieses Wissen nicht anwenden und dann steht dir dieses Wissen nicht zur Verfügung und das kann tödlich enden, sagt dieser Vers. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Aber der Umkehrschluss ist auch wahr. Mein Volk wird leben, wenn es Erkenntnis hat. Und Paulus sagt hier einfach, ich will euch nicht in Unwissenheit lassen. Und ich kann wahrnehmen, Achtung, das ist Paulus jetzt wirklich wichtig, dass das, was er jetzt sagt, nicht verpasst wird. Paulus will hier Wissen vermitteln über den Heiligen Geist. Und ihm ist das so wichtig, dass er das nicht nur in 2, 3 Verse packt, sondern er macht 3 ganze Kapitel daraus. Zumindest in unserer Bibel ist das so eingeteilt, ne? Kapitel 12, 13 und 14. Und er will einfach unmissverständlich klar machen, das, was jetzt kommt, ist wichtig, verpasst das nicht. Und das Erste, was Paulus lehrt, das hier. 1. Korinther 12, Vers 4. Es sind verschiedene Gaben, sagt er, aber es ist ein Geist. Und das ist so die zentrale Grundaussage über die Geistesgaben. Dass jede Geistesgabe von Gottes Geist kommt. Egal wie unterschiedlich oder abgefahren sich das anhören mag, was man da lesen. Die Quelle der Gaben des Geistes ist Gottes Geist selbst. So mal ganz kurz Intro in Geistesgaben. Aber jetzt zu der Frage, welche dieser neuen Gaben ist denn jetzt die wichtigste? Was habt ihr bei euch abgehakt? Die Antwort darauf gibt Paulus selbst. Und zwar in 1. Korinther 14, 1. Dort schreibt er Folgendes. Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber dass ihr prophetisch redet. Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber, dass ihr prophetisch redet. Und das Erste, was man hier wahrnehmen kann und etwas, was mein Leben revolutioniert hat im Bereich Geistesgaben, ist das, was am Anfang steht. In 1. Korinther 12, Vers 11, den habe ich jetzt nicht gezeigt, da steht, dass Gott die Gaben gibt, seine Gaben, dass Gott die Geistesgaben gibt, wie er will. Er gibt sie, du hast sie, Punkt. Das war bisher so mein Setting. Gott gibt mir seine Gaben, ich kriege das, ich setze das ein, was er mir gegeben hat. Aber hier jetzt, 1. Korinther 14, 1, da wird auf einmal eine Dimension aufgerissen von Gott, von wie ich Gottes Geist, die Gaben des Geistes empfangen kann, die ich vorher so noch nie wahrgenommen habe. Das war einfach mir nicht aufgefallen. Denn hier steht, bemüht euch um die Gaben des Geistes. Heißt, ich soll, ich darf, ich bin eingeladen, aufgefordert, mich auszustrecken nach den Gaben des Geistes. In meiner englischen Übersetzung steht hier für das Wort Desire. Und das Wort Desire, das ist ein ganz tief innenliegender Wunsch, etwas zu bekommen oder zu erreichen, dahin zu gehen. Und genau so mit diesem Wunsch sollen wir uns aufstrecken nach den Gaben des Geistes. Also leidenschaftlich das haben wollen, was Gottes Geist bietet. Und das war so meine allererste Erkenntnis. Und die zweite war, die zweite Beobachtung dann, am meisten aber, genau, das hatten wir schon. Am meisten aber, dass ihr prophetisch redet. Und dann habe ich für mich gedacht, okay Gott, wenn du sagst, das ist die Gabe, nach der ich streben soll, will ich haben. Und zwar nicht erst morgen. Und ich habe dann alles gelesen und gemacht und getan, was mit dieser Gabe zusammenhängt, um das zu empfangen, was hier steht, streben nach prophetischem Reden. Und was ich wahrnehmen kann, ist einfach, dass in den Augen Paulus das hier die wichtigste Gabe ist. Und nach der soll ich mich ausstreben. Die Frage war für mich dann nur, wozu? Also warum sieht es Paulus diese Gabe als die wichtigste an? Warum gerade die? Und Paulus erklärt es in 1. Korinther 14, 1 bis 5, schreibt er Folgendes. Er sagt, strebt nach der Liebe, das kennen wir jetzt schon, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Und jetzt erklärt er. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn, im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu den Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selber. Wer prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt. Aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Okay, was sagt es Paulus hier im Detail? Was kann man wahrnehmen aus diesem Text? Paulus geht hin und nimmt gleich zwei Geistesgaben, stellt die nebeneinander und grenzt die zueinander ab, wozu sie da sind. Prophetisches Reden auf der einen Seite und Sprachengebet oder Zungenreden, wie man es nennt, auf der anderen Seite. Aber heute ist ja der Fokus der Predigt auf prophetisches Reden. Deswegen nehme ich mal die Kernaussagen, die dort drin sind. Also das Wozu, Weshalb, Warum vom prophetischen Reden in der Gemeinde. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Und die Schlüsselwörter, die wir jetzt hier wahrnehmen können, sind, was tut prophetisches Reden? Was ist das Ziel? Es soll erbauen, es soll ermahnen und ermahnen nicht im Sinne von Korrektur, sondern ermahnen im Sinne von Ermutigung und zur Tröstung. Bedeutet, prophetisches Reden in der Gemeinde hat immer genau diesen Effekt. Es baut auf, es stärkt, es ermutigt, es befähigt, es tröstet. Und da das jetzt die Gaben des Geistes sind, bedeutet es ja, dass die Worte, die ich jemandem sage als prophetisches Wort, sind ja Worte, die von Gottes Geist kommen. Das sind ja nicht meine Worte. Und das Spannende an der Stelle ist jetzt, wie nehme ich denn jetzt wahr, was Gottes Geist mir sagt? Wie funktioniert sowas? Und das Prinzip hintendran ist ein sehr, sehr einfaches Prinzip. Und die Voraussetzung, dass du prophetisch reden kannst, ist folgende. Und das ist das, was ich mir wünsche gerade für jeden Einzelnen, der hier sitzt, dass er Jesus in sein Leben eingeladen hat. Das ist die Grundvoraussetzung. Denn in dem Augenblick, wo du Jesus in dein Leben einlädst, ihm dein Leben anvertraust, passieren ja tausend und zwei Sachen mit dir. Wir nennen das Ganze ja Wiedergeburt. Aber was da passiert ist, du wirst Gottes Kind, Gott wird dein Vater, du wirst herausgerissen aus dem Reich Satans, verpflanzt in das Reich seines geliebten Sohnes, heißt es. Und vieles, vieles mehr. Und was eben auch passiert ist, dass der Geist in dir, dein eigener Geist, wiedergeboren wird. Und Gottes Geist selber in dich hineinkommt und in dir wohnt. Das heißt, in mir jetzt, hier ist Gottes Geist drin. Das heißt, wenn ich mich bewege, ist er immer noch in mir drin. Er ist gegenwärtig, er ist da. Und mein Geist bei meiner Wiedergeburt ist neu geschaffen worden. Und jetzt ist Folgendes. Gottes Geist ist in mir und mein Geist ist lebendig. Und was jetzt passiert, ist einfach, dass Gottes Geist zu meinem Geist reden kann. Und das ist ziemlich einfach. Und dass das so ist und dass das stimmt, was ich gerade gesagt habe, können wir lesen in Römer 8, 16. Da steht, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Gottes Geist gibt Zeugnis meinem Geist. Heißt, mein Geist kann dieses Zeugnis nur empfangen, wenn er versteht, was Gottes Geist sagt. Also Gott kann zu meinem Geist sprechen. Ich kann das in meinem Geist wahrnehmen. Das funktioniert, wenn ich wiedergeboren bin. Und jetzt auf die Realität prophetisches Reden angewandt, heißt das Folgendes. Gottes Geist gibt mir Worte, die ich wahrnehme und ich spreche die aus. Und damit das funktioniert, damit ich prophetisch reden kann, braucht es zwei Dinge. Die sind wesentlich. Das erste, ich muss es wollen. Gott gibt seine Gaben, aber er drückt sie niemanden auf. Wir sind berufen zur Freiheit. Diese Freiheit schließt auch ein, das nicht haben zu wollen, was Gott für einen hat. Aber ich habe auch die Freiheit zu sagen, ich will das, was Gott für mich hat. Ich will die Gaben. Und das, was wo ihr jetzt gerade den Haken gesetzt habt vorhin innerlich, das ist vielleicht die Gabe, nach der ihr euch sehnt und nach der ihr vielleicht streben könnt. Zumindest mal überlegen, ob ihr das nicht haben wollt, was ihr gerade so angetickt habt. Also das Erste ist, ich muss es wollen. Und das Zweite, ich brauche dann den Mut, es zu tun. Ich brauche den Mut, Worte auszusprechen, von denen ich meine, dass ich sie empfangen habe. Ich brauche Mut, mich darauf einzulassen, das Risiko einzugehen, dass ich auch falsch liege. Das Risiko, dass ich mich verhört habe. Aber mich trotzdem zu trauen, darin zu üben, von Gott zu hören und diese Worte jemandem zu sagen. Und bei diesen prophetischen Reden gibt es eine Regel und diese Regel besteht aus 3-7. Heißt, das, was ich an Eindruck habe, jemandem zu sagen, muss durch 3 Siebe durch. Und wenn sie nicht durch die Siebe durchgehen, sage ich sie A nicht und B ist es auch kein prophetisches Wort. Und diese Siebe, wie ich sie nenne, sind folgendes. Erstes Sieb ist das, was ich sage, will, auferbauend. Zweites Sieb ist das, was ich sage, ermutigend. Drittes Sieb ist das, was ich sage, stärkend. Wenn es das nicht erfüllt, wenn das, was ich jemandem meine zu sagen, nicht in einem der Siebe hängen bleibt, dann sage ich es nicht. Dann ist es kein prophetisches Wort nach der Definition. Denn ein prophetisches Wort ist immer auferbauend, ermutigend, stärkend. Und wenn ich jemandem ein prophetisches Wort gebe, habe ich die Verantwortung, es so gut zu sagen, wie ich es verstanden habe, auch nichts dazu zu mixen oder zu sonst was zu machen. Der das prophetische Wort bekommt, hat die Aufgabe, es zu prüfen. Also nicht einfach so durchlassen, sondern okay, das sagt mir jemand, ich prüfe das, ob das stimmt, ob es den 3 Kriterien entspricht. Und wenn es dem entspricht, dann kann ich wahrnehmen, dass jemand den Mut hatte, mir etwas zu sagen und das ist wertvoll. Und das, was mir jemand durch Gottes Geist an Worten weitergibt, das möchte ich dann auch nicht verpassen und nicht vergessen. Und deswegen schreibe ich mir es auf, weil es sind absolute Schätze. Und ich habe einen Teil meiner Schätze dabei. Ich habe mir angewöhnt, Bilder und Texte, die mir Menschen gegeben haben, zugeschickt haben, oder wo ich selber einen Eindruck von Gott bekommen habe, ja, das ist für mich, die habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe mir Bilder gesucht, die das Wort wiedergeben. Ich habe mir Texte gesucht oder Zusagen, die mir Leute gegeben haben, wie das hier zum Beispiel, ein längerer Text, habe ich mir rausgeschrieben, ausgedruckt auf so einen Rahmen und die hängen ab und zu bei mir an der Wand, einfach um mich daran zu erinnern, oder ich hole die wieder raus und lese die durch und sage, okay, das sind alles die Zusagen, die ich von Gott bekommen habe. Welche sind schon in Erfüllung gekommen, welche noch gar nicht? Ich will das nicht verlieren, was Gott mir sagt, was Gottes Geist mir durch andere weitergibt. Und dann, wenn ich gesagt habe, ich will prophetisch, ich will das. Gott, das ist keine Chance, dass ich das nicht habe. Ich möchte das haben. Das ist zugesagt, es gehört mir. Ich will, dass es in Existenz kommt. Was tue ich? Ich fange an zu üben. Ich werde sensibel, höre, was sagt mir Gottes Geist? Was nehme ich für jemanden wahr? Und dann kann ich auch zu der Person gehen und dann nicht sagen, hey du, ich habe ein Wort von Gott für dich, sondern darf ich dir, ich habe einen Eindruck, ich hätte ein Wort von Gott, im Heiligen Geist, darf ich dir das sagen? Und wenn der Nein sagt, hey, dann ist das ein Nein, ne? Der hat die Freiheit, Nein zu sagen. Er hat auch die Freiheit zu sagen, ja, sag mir. Und du bewertest, was dir gesagt wird. Eine Sache ist klar, das prophetische Reden ist dafür gedacht, einzelne Personen aufzubauen, zu stärken und zu ermutigen. Wenn ich Einzelne aufbaue, stärke und ermutige, wenn ich euch alle stärke, aufbaue und ermutige, dann ist dadurch die ganze Gemeinde gestärkt, auferbaut und ermutigt. Und deswegen ist für Paulus diese Gabe des prophetischen Redens so wichtig, weil es den Einzelnen stärkt und dadurch die gesamte Gemeinde stärkt. Und wenn wir das nicht tun, verlieren wir einfach das, was Gott für uns hat. Was das bedeutet, möchte ich euch zeigen an den zwei Bällen. Das bist du. Das ist dein Leben. So. Gottes Geist und du. Das hat funktioniert, wow. Aber wenn du jetzt das, was Gottes Geist in dir hat, wenn du das haben willst, sagst, das will ich, anwenden, einsetzen, dann passiert Folgendes. Du hast eine ganz andere Dimension. Ja, boah, Handballer. Genial. Upsala. Ja. Und ich glaube, er hat Erfahrung mit Bällen. Ne? Er hat gewusst, wie er werfen muss, wie weit das da anfängt. Und das war auch nicht mein erster Ball, den ich gefangen habe. Sonst hätte es nicht funktioniert. Auf das prophetische Reden übertragen nochmal. Er hat geübt. Lasst uns üben, lasst uns das erwarten. Gott gibt diese Gaben in unser Leben, in die Gemeinde zur Stärkung, zur Auferbauung, zur Ermutigung. Und lasst uns diese Schritte tun. Und es ist am Ende Geistesgaben einfach, und das sind alle Gaben, einfach so wie ein Geschenk. Wenn du Geburtstag hast, hast du Geburtstag, du musst nichts tun dafür, dass du ein Geschenk kriegst. Es wird dir einfach gegeben. Was tut man mit Geschenken? Auspacken, ne? Genau, auspacken. Die Gaben des Geistes sind so wie Geschenke. Die hast du gekriegt und jetzt packst du sie aus oder legst du sie einfach nur zur Seite. Und das ist so die Einladung von Gott an euch Einzelnen, an die Gemeinde, das zu nutzen und einzusetzen und zu entdecken, es zu wagen, auch wenn es sich komisch und schräg anhört, aber das in Anspruch zu nehmen, was Gottes Geist der Gemeinde geben will. Und ich möchte abschließen mit zwei Sachen. Zum einen, ihr habt ja innerlich so einen Haken vorhin mal gesetzt, welche Gabe für euch die wichtigste wäre. Wenn ihr rausgeht an den zwei Tischen, gibt's so einen Zettel. Da könnt ihr euren Haken nochmal setzen, da stehen die Geistesgaben. Und ihr könnt neben auf die graue Fläche schreiben, nach welcher Gabe würde ich mich denn jetzt ausstrecken wollen. Das niederschreiben und dann einfach mal in Gottes Wort gucken, was entdeckst du zu dieser Gabe? Wie ist die beschrieben? Welche Bedingungen braucht sie? Wie wird die ausgeübt? Und weil Paulus jetzt diese Geistesgabe des prophetischen Redens vergleicht und abgrenzt gegenüber diesem Sprachengebet, Reden in Zungen, habe ich noch eine zweite Predigt, die genau diesen Bereich anschaut, Sprachengebet, wie geht denn das, wozu ist das da und so weiter. Und da habt ihr unten einen QR-Code, den kann man scannen, dann kann man die Predigt aufrufen und sich einfach mal noch die zweite Seite dessen anhören, damit das ganze Ding komplett und rund ist. Und das Ganze will ich natürlich auch praktisch machen heute. Nach dem Gottesdienst, wenn es rum ist, ich bin dann hier vorne, wer möchte, einfach ein prophetisches Wort von Gott für dich ganz persönlich bekommen, was auferbauend, ermutigend und stärkend ist. Das biete ich dann nachher nach dem Gottesdienst hier vorne an. Jo, das wär's mal für mich. Amen.